bin von Michael Hiesmeier angerufen worden, ob ich da etwas zu Spitzendruck, Driving Pressure, Beep, wann soll man Grenzen anwenden, sagen kann. Und das sind die Patienten, wo es das eigentliche Problem gibt. Das sind eben Patienten mit einem akuten Lungenversagen. Und auch wenn immer wieder die Thoraxröntgen so suggerieren, das sind alles so diffuse Veränderungen in der Lunge, dann wissen Sie seit Jahren, diese Daten sind ja mehr als 20 Jahre alt, dass es eben inhomogene Verteilungen sind, die wir behandeln müssen. Und da kommen wir unweigerlich auch zum beatmungsinduzierten Lungenversagen. Und ganz entscheidend ist, dass Sie sich immer vor Augen halten, diese Geschichte von Stress und Strain. Zu Deutsch ist das Spannung und Dehnung. Und wann immer Sie eine Lunge beatmen wollen, werden Sie Beatmungsdrücke anwenden müssen. Und dabei entsteht eben eine Spannung, der Stress. Und das ist der Druck, der auf das Gewebe einwirkt. Das ist der transpulmonale Druck, also der Atemwegsdruck minus dem intrapulmonalen Druck. Das sind die Drücke, die notwendig sind, um die rezessiven Kräfte der Lunge und Widerstände der Lunge und des Thorax zu überwinden. Und wenn Sie beatmen, dann versuchen Sie natürlich auch ein Volumen in die Lunge zu bekommen, zu verschieben. Und das endexpiratorische Lungenvolumen plus dem Titalvolumen, das macht die Dehnung aus. Es ist definiert als das Titalvolumen über den endexpiratorischen Lungenvolumen und letzteres können Sie wiederum durch den Piep verändern. Wir wissen, dass dieser Stress und Strain, wenn es moderat ist, zu einer regionalen Inflammation, zu einem diffusen Alveolarschaden beitragen können und dass extreme Werte von Stress und Strain eben auch strukturelle Schäden hinterlassen können. Das ist dieses Biotrauma bzw. das Baro- und Volotrauma. Beides führt zu einer systemischen inflammatorischen Reaktion. Das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Und man ist natürlich der Ansicht, dass das zur Morbidität, aber auch Letalität beitragen kann. Und Sie wissen, es gibt unzählige Strategien, um dieses beatmungsinduzierte Lungenversagen zu minimieren, zu verhindern. Dazu gehört das niedrige Titalvolumen, niedrige Atemwegsdrücke, da gibt es auch Bauchlagerung. Andere sagen wieder, hoher Piep, das ist wieder gut. Möglicherweise Spontanatmung. Was sind die Ziele? Die sind in nahezu allen Leitlinien zu finden. Sie sollen schauen, dass die Sättigung so um die 90 oder darüber liegt, aber auch nicht zu hoch, bitte. Das Titalvolumen, diese berühmten 6 Milliliter pro Kilogramm standardisierten Körpergewicht, endinspiratorischer Druck, Plateaudruck, wie auch immer Sie es nennen wollen, unter 30 cm Wassersäule. Und der pH-Wert sollte über 7,15 liegen. Der PEEP, da gibt es diese berühmte PEEP-FiO2-Tabelle, der ungefähr Ihnen eine Richtlinie geben könnte, oder eine Empfehlung geben könnte, wie man es einstellen kann. Dass Beatmung, wenn sie inadäquat eingestellt ist, eine Entzündungsreaktion auslösen kann, das haben wir hinlänglich gezeigt, sowohl meine Arbeitsgruppe als auch viele anderen. Und was man auch sehen kann, wenn man dann wieder adäquat beatmet, kann man so eine Reaktion auch wieder umkehren. Also ist durchaus etwas Reversibles und das ist nicht nur bei ARDS der Fall, sondern auch bei normalen Lungen. Hier ein Beispiel, wenn Sie intraoperativ eine Beatmung durchführen. Kommen wir nun zum Titalvolumen. Da gibt es im Wesentlichen drei große Studien. Wir haben das in einer Meta-Analyse mal untersucht. Und wenn Sie die Krankenhausletalität ansehen, dann kommen Sie schon zu einem positiven Ergebnis für ein niedriges Titalvolumen. All diese Studien haben etwa 6 bis 8 Milliliter gegen 10 bis 12 Milliliter pro Kilogramm standardisierten Körpergewichts untersucht. Und wir wissen, dass insbesondere die Studie des ARDS-NET wesentlich zu diesem positiven Effekt in den Meta-Analysen beiträgt. Diese Studie zeigte ganz klar mit einem Gewicht von etwa 86%, dass ein niedriges Titalvolumen, 6 Milliliter pro Kilogramm idealen Körpergewicht, bei einem Spitzendruck bei 32 zu einer Reduktion der Letalität beiträgt. Da gibt es natürlich wiederum die Diskussion, ob diese drei Studien aussagekräftig sind. Es gibt von Arinet eine Meta-Analyse. Er hat sich dann einmal angesehen, Patienten, die auf Intensivstationen liegen, aber nicht die ARDS-Kriterien erfüllen. Gibt es mehrere Studien, die das untersuchten und was auch immer sie ansehen, ob die Inzidenz des akuten Lungenversagens, die Letalität, sie werden immer feststellen, dass ein positiver Effekt von einem niedrigen Titalvolumen, etwa 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm idealen Körpergewicht, vorteilhaft für den Patienten ist. Wir haben das dann auch angesehen bei Patienten, die intraoperativ behandelt worden sind. Ein Team hat die ganzen Studien zusammengetragen, wir haben daraus eine Meta-Analyse gemacht und Sie sehen, wenn immer das Titalvolumen ansteigt über diese 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm idealen Körpergewicht, dann nimmt in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit zu, dass Sie eine postoperative pulmonale Komplikation erleiden. Dann gibt es natürlich die Diskussion, ja, ist das wirklich so bedeutsam, wenn die Beatmungsdrücke nicht hoch sind? Ja, es ist. Sie können nämlich zeigen, dass dieser Effekt des niedrigen Titalvolumens auf die Letalität auch bei sehr niedrigen Plateaudrücken zwischen 16 und 20 noch vorhanden ist. Und die absolute Risikoreduktion liegt zwischen etwa 3% bis 15% und auch in dieser Niedrig-Plateaudruckgruppe um die 9%. Und wenn Sie eine Pharmafirma fragen, Risikoreduktion absolute um 5%, das ist ein Kassenschlager. Eindeutig. Was machen wir in der Praxis? Das ist aus der Studie im JAMA publiziert. 50 Länder, mehrere tausend Intensivpatienten. Also unter 20% verwenden wirklich dieses Titalvolumen von 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn Sie bei 8 ansehen, kommen Sie ungefähr bei 60%. Und wenn Sie sich den Spitzendruck ansehen, wenn wir diese 30 cm Wassersäule mal nehmen, ja, dann kommen Sie etwa auf 75%. Also wir weichen deutlich von den Empfehlungen ab. Da fragt sich ja immer, vielleicht ist das ja gerechtfertigt. Ganz wesentlich, diese Studie hat gezeigt, dass das ARDS nicht immer erkannt wird. In 36% der Fälle haben die Intensivmediziner es schlichtweg nicht erkannt. Besonders wenn es ein mildes ARDS war, was ich aber überhaupt nicht verstehe, dass man ein schweres ARDS definiert als PaO2, FiO2 unter 100, in 22% der Fälle nicht erkannt hat. Das sind aber die Datenlagen, das ist einfach so. Das ist die Praxis. Ja, man kann wunderbare randomisierte, kontrollierte Studien machen. Diese Studie zeigt, was Intensivmediziner in der Praxis machen. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, habe ich das ARDS erkannt oder nicht, da waren eigentlich keine Unterschiede. Daten aus dem PROOFNET von der ESA. Da sehen Sie bei Patienten, die ein Risiko hatten, ein ARDS zu entwickeln, verglichen zu Nicht-Risikopatienten, da wird so ein Titalvolumen von 8 Millilitern, ja, auch so etwa 65% der Fälle angewandt. Und was interessant ist an den Daten, die haben sich auch einmal angesehen, gibt es einen Unterschied zwischen kontrollierter Beatmung und assistierter Beatmung, also wo Spontanatmung aufgetreten ist. Sie wissen, da gibt es eine riesige Diskussion. Ist Spontanatmung zulässig, weil dann würde sich das Titalvolumen erhöhen, das wäre nicht mehr lungenprotektiv. Also die Daten zeigen, es gibt hier keinen Unterschied. Im Mittel werden die mit etwa um 8 Milliliter pro Kilogramm standardisierten Körpergewicht beatmet. Ein ganz wesentlicher Punkt, der immer wieder kommt, warum kann ich kein adäquates Titalvolumen anwenden? Die werden mehr respiratorisch-azitotisch. Also da gibt es auch Daten, Man sieht eher eine respiratorische Alkalose, wenn man höhere Titalvolumina appliziert. Die respiratorische Azitose mag in einzelnen Patienten ein Problem sein, braucht man gar nicht zu diskutieren. In der breiten Masse ist sie offensichtlich kein Problem. Was man allerdings berücksichtigen muss, ist, dass die schwere Hyperkapnie möglicherweise in Zukunft anders gesehen wird. Es gibt zumindest eine Studie, die im Januar dieses Jahres publiziert worden ist, die Ihnen die CO2-Werte hier darlegt, von 30 bis 70, und die Odds-Ratios für die Letalität. Und da sieht man, dass sowohl sehr niedrige CO2-Werte als auch hohe CO2-Werte unabhängig vom pH zur Mortalität beitragen können. Das ist etwas, was man sicherlich in der Zukunft noch einmal evaluieren muss. Aber im Bereich so zwischen 40 und 50 mm Hg ist es sicherlich überhaupt kein Problem. Und ob es zwischen 50 und 60 wirklich so dramatische Probleme gibt in der Realität, muss man sich ansehen. Die derzeitigen Evidenz, die haben die Empfehlungen, die kommen werden, das sind DS3-Leitlinienempfehlungen, die sind von der DGAI, den ganzen internistischen Fachgesellschaften, der DIVI, der ÖGARI, der Schweizer Intensivgesellschaft, die sind derzeit noch nicht komplett abgeschlossen. Sie sehen hier, die haben einen guten Evidenzgrad und auch einen Empfehlungsgrad. Sie sehen hier die Konsensstärke der Delegierten und der Fachgesellschaften. Die waren bis Ende dieser Woche auch offen, müsste auch auf der ÖGARI-Homepage gewesen sein, damit auch Intensivmediziner aus der Praxis Kommentare dazu abgeben können. Also es ist Ziel, eine praxisnahe Leitlinie zu machen, nicht abgehoben, die nicht angewandt werden darf. Aber ich kann Ihnen versichern, Titalvolumen und Beatmungsdrücke waren eigentlich kein Thema bei diesen Diskussionen. Zu den Grenzen. Darf man von diesen Regeln abweichen? Ich würde Ihnen empfehlen, in der Regel nein. Aber es gibt natürlich immer wieder strenge Risiko-Nutzen-Abwägung. ECMO-Indikation. Ist es wirklich eine Indikation, wenn Sie ein erhöhtes CO2 haben und Sie vielleicht mal ein 9er Titalvolumen benötigen, bei einem Patienten mit fortgeschrittenem Alter, um eine ECMO-Indikation zu vermeiden, dieses anzuwenden, müssen Sie individuell Risiko-Nutzen abwägen. Schädel-Hirntrauma, ähnliche Situation. Pulmonale Hypertension, gerade bei kardiochirurgischen Patienten, ebenfalls. Rechtsherzversagen. Da sind Sie gefordert, Prioritäten zu setzen. Das kann Ihnen die Leitlinie nicht abnehmen und wird sie Ihnen nie abnehmen. Dafür sind Sie da. Viele beobachtete Abweichungen sind in der Regel allerdings nicht begründbar. Das muss man auch ganz klar sagen. Und möglich sind niedrigere Titalvolumina auch sinnvoll. Warum? Dieser Patient wurde mit 6 Milliliter pro Kilogramm idealem Körpergewicht beatmet. Der Piep war nicht in der Lage, die Atelektasen zu rekrutieren. Und die roten Punkte sind überblähte Lungenareale, die finden Sie überall. Das heißt, die 6 Milliliter, auch wenn die immer sagen, es ist produktiv, war nicht produktiv. Natürlich kann man in solchen Fällen sich überlegen, eine CO2-Elimination durchzuführen. Die Arbeitsgruppe um Thomas Bein hat auch zeigen können, dass bei einem PaO2, FiO2 unter 150 das möglicherweise dazu beiträgt, dass mehr Patienten von der Beatmung entwöhnt werden können. Letalitätszahlen gibt es nicht, aber die Franzosen haben dazu auch eine Leitlinie. Sie empfehlen eindeutig Low-Flow-Systeme derzeit nicht bei Patienten anzuwenden, weil es einfach zu wenig Daten gibt. Wenn, dann schon eine richtige ECMO. Und wie gesagt, die anderen, die Low-Flow-CO2-Systeme, die Sie heute immer wieder auf Kongressen angepriesen sehen, dafür empfehlen Sie klinische Studien. Und das ist auch richtig so, das ist die Datenlage. Plateaudruck, Driving Pressure. Was ist überhaupt Driving Pressure? Wenn Sie sich ansehen, die Compliance, das ist das Titalvolumen durch die Druckdifferenz. Die Druckdifferenz ist das Titalvolumen durch die Compliance. Diese Druckdifferenz, das nennt man Driving Pressure. Der Plateaudruck wiederum ist eben dieses Titalvolumen durch die Compliance. Das ist nichts anderes als der Driving Pressure plus den PEEP. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese Volumendruckkurve, sigmoider Verlauf, theoretisch sehr interindividueller Verlauf, dann geht man davon aus, dass Sie ja mal eine niedrige Compliance haben. Die Compliance wird dann höher und wird wieder schlechter. Das heißt, der Driving Pressure ist zuerst hoch für das gleiche Titalvolumen, nimmt dann ab und nimmt dann wieder zu. Wenn Sie den PEEP titrieren und sich den Driving Pressure ansehen in tierexperimentellen Studien, dann sehen Sie so einen U-förmigen Verlauf. In Tierexperimenten. Ja. Und dann ist diese Studie rausgekommen: Driving Pressure and Survival in Acute Respiratory Distress Syndrome. 3562 Patienten, 9 randomisierte, kontrollierte Studien. Das sind alles diese Studien, ARDS-Netzwerk, hoher PEEP, niedriger, die hat man alle gepoolt. Ja? Und was Sie hier sehen, sind drei Gruppen von Patienten. Die einen haben einen relativ konstanten PEEP, aber haben einen unterschiedlichen Driving Pressure. Der nimmt hier zu und das ist also assoziiert mit einer Zunahme des Risikos zu versterben. Der anderen Patienten hat eine Zunahme des PEEP. Der Driving Pressure blieb gleich. Da würde man sagen, aha, die haben nicht rekrutiert, weil sonst hätte ja der Driving Pressure abfallen müssen, weil die Compliance besser wird. Die haben eine nahezu unveränderte Letalität. Und dann haben sie die Patienten, da haben sie eine Zunahme des PEEP, eine Abnahme des Driving Pressures. Da würde man annehmen, die haben rekrutiert, die Compliance wird besser und das ist assoziiert mit einem Abfall des Risikos zu versterben. Und dann haben die das gezeichnet, eben diese Risiko zu versterben. Hier den Delta Pressure, Driving Pressure auch genannt, und haben dann so eine Grenze so von 15 bis 16 cm Wassersäule definiert, basierend auf diesen Daten, ab dem dann das Risiko zu versterben erhöht wird. Gut. Dann gibt es eine Studie, die jetzt erschienen ist, aus der Arbeitsgruppe um Jesus Villar, dem sich das auch angesehen, bei immerhin fast 800 Patienten. Sie sehen hier den Plateaudruck, über 29 cm nimmt die Letalität offensichtlich zu. Driving Pressure über 19%, auch hier beginnt die Letalität zuzunehmen. Plateaudruck unter 30, Driving Pressure unter 19 war gut. Plateaudruck unter 30, aber hoher Driving Pressure war mit einer erhöhten Letalität assoziiert. Driving Pressure unter 90, erhöhter Plateaudruck ebenfalls mit einer erhöhten Letalität assoziiert, Driving Pressure und Plateaudruck über diesen Limits auch erhöhte Letalität. Was Sie daraus entnehmen können ist, Driving Pressure und Plateaudruck sind offensichtlich unabhängig an der Steigerung des Risikos zu versterben beteiligt. Ja, wir sprechen immer vom Risiko zu versterben, das ist ganz wichtig. Und aus dieser Studie an den Patienten, was passiert wirklich in der Realität? Das sind 2377 Patienten. Driving Pressure oberhalb von 14 cm Wassersäule deutlich schlechteres Überleben. Und das ist so um die 12%. Also das sind auch schon sind Zahlen, die kann man nicht wegleugnen. Und wenn Sie sich das jetzt ansehen, Driving Pressure versus Plateau Pressure, da sehen Sie einen ähnlichen Verlauf. Das sind hier Quartilen von unterschiedlichen Driving Pressures. Also das sind dann eben die ganz hohen Werte. Ich habe sie jetzt nicht mit Zahlen hinterlegt. Das sehen Sie hier noch einmal, Driving Pressure, Plateau Pressure, mildes, moderates, schweres ARDS. Sie sehen immer eine deutliche Differenz, vor allem beim moderaten und schweren ARDS, in der Letalität. Gibt es auch bei septischen Patienten. Ja, das ist aus der Arbeitsgruppe von Antonio Artikas. 1700 Patienten sind ja auch keine kleinen Zahlen. Da sehen Sie, dass das Auftreten des ARDS grundsätzlich die Letalität erhöht. Und wenn diese Patienten einen endinspiratorischen oder Plateaudruck über 30 hatten, dann nahm die Letalität von 46 im Mittel auf 55% zu. Auch deutliche Steigerungen. Hier noch einmal die Kaplan-Meier-Kurve, die das auch bestätigt. Und jetzt die Daten wiederum von diesen 2300 Patienten. Wie sieht es in der Praxis wirklich aus? Die haben gesagt, okay, Tetalvolumen 8 Milliliter ist auch okay. Ja? Das ist diese Linie. Das wären die 6 Milliliter. Die macht kaum jemand. Darunter gibt es einige, die auch mit 1 oder 2 Milliliter, da werde ich immer gefragt, wie kann das sein? Das sind die Patienten, die an ECMO sind. Ja? Aber es gibt da auch noch wirklich Hardliner. Ja? 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ja? Das ist Realität. Ja? Und wenn Sie sich den Plateaudruck ansehen, der wird nicht so oft überschritten. Ja? Warum man beim milden ARDS unbedingt 11 Milliliter mit hohen Drücken applizieren muss, ich weiß es nicht. Aber man tut es. Das ist die Realität. Ja? Jetzt sagt man, ja gut, das sind ARDS-Patienten, aber bei den anderen machen wir es besser. Plateaudruck wird eigentlich relativ gut eingehalten. Das muss man schon sagen. Und wenn Sie sich den Driving Pressure ansehen, naja, ein 15er, der wird doch eingehalten in der Mehrzahl der Patienten. Da ist das offensichtlich auch leichter machbar. Aber ich zeige Ihnen dann noch Daten, dass das nicht bedeutet, dass diese Patienten sinnvoll beatmet worden sind. Piep. Das hat mir am meisten Schwierigkeiten gemacht. Die Datenlage, und nicht nur mir, sondern auch der Leitlinienkommission, glauben Sie mir, die Datenlage zeigt keinen Unterschied bei Studien, die hohen Piep versus niedrigen Piep in welcher Art auch immer der Einstellung verglichen haben. Bei Patienten, die allerdings wirklich ein schweres akutes Lungenversagen hatten, PaO2, FiO2 unter 100, da war die Letalität in all diesen Studien doch geringer. Und Luciano Cattenoni und sein Team haben sich das auch angesehen in einem systematischen Review und einer Meta-Analyse und die sind da zum gleichen Schluss gekommen. Bei allen ARDS-Patienten kein signifikanter Unterschied, wenn Sie sich die Patienten mit schweren ARDS ansehen, minimaler Unterschied. Ohne ARDS kein Unterschied und auch eine Studie, die relativ interessant ist, weil sie auch dieses pathophysiologische Konzept noch einmal sich überlegt ist. Die Patienten, die auf eine PEEP-Änderung mit einer Verbesserung des PaO2-FiO2 in der Folge reagierten, die offensichtlich rekrutierten, die einen positiven Effekt haben, die haben offensichtlich auch eine Abnahme der Letalität gehabt oder des Risikos zu versterben. Das macht auch Sinn. Da war PEEP offensichtlich erfolgreich, sinnvoll, hat eine therapeutische Konsequenz gehabt. Fragen Sie mich bitte nicht, wie soll ich den PEEP einstellen? Also da sagt natürlich jeder, die Methode, die man selbst publiziert hat, ist die beste. Wenn Sie es vergleichen und wenn Sie da in Studien sehen, die ist schon 2009 erschienen und da hat sich bis jetzt nichts geändert. Die sind alle in etwa vergleichbar. Vor 3 Wochen oder 4 Wochen ist jetzt eine neue Studie erschienen, im JAMA publiziert. Die würde ich mit Ihnen gerne etwas durchgehen, weil sie Ihnen auch zeigt, wie schwierig es ist, Studien in diesem Bereich zu konzipieren. Die haben sich angesehen, Effect of Lung Recruitment, also ein Rekrutierungsmanöver, und dann einen PEEP, der so titriert worden ist, dass die beste Compliance resultiert hat. Die haben ein 3-Step-Recruitment-Manöver gemacht, bis auf 50 cm Wassersäule mit 35 cm Wasser-PEEP. Das ist dann modifiziert worden, weil da sind Patienten verstorben im Rahmen des Rekrutierungsmanövers, sodass man das Protokoll adjustieren möchte. Mehr möchte ich dazu mal nicht sagen. Ja? Und dann hat man einen PEEP titriert von 1 bis 5 die Stufe von 23, 20, 17, 14, 11 und den, der, wo die beste Compliance war, dann hat man noch einmal 2 draufgegeben, das wurde als der ideale PIP eingestellt. Was resultierte da? Nach der ersten Stunde 16,4 versus 12, etliches. Der Vergleich war immer die PIP-FIO2-Tabelle. Ob Sie das als sinnvoll achten oder nicht, war eben der Vergleich. Und Sie sehen, dass die über 7 Tage immer einen erhöhten PIP hatten im Vergleich zu den Kontrollpatienten. Ja. Also nur, wenn Sie mich fragen, ist es in der Praxis anwendbar? Also das Rekrutierungsmanöver hat 5 Minuten gedauert und die PIP-Titration hat etwa 30 Minuten gedauert. Wenn es um Anwendbarkeit in der Praxis geht, überlasse ich das Ihren Stationen. Das sind die Letalitätskurven. Niedrigere Sterblichkeit in der Niedrig-PIP-Gruppe, höhere in der hohen PIP-Gruppe. Der Delta-Pressure, also dieser Driving-Pressure, war vergleichbar. Und das ist ganz wichtig, weil eigentlich hätte der ja unterschiedlich sein müssen. Wenn man das Konzept und die Compliance geht ja ein. Und das ist nicht der Fall gewesen. Da kann man jetzt reden, ja, vielleicht hat es in irgendeiner Untervariable einen positiven Effekt gehabt. Nein, definitiv nein. Was immer Sie sich ansehen, ob Typ des ARDS, Dauer des ARDS etc. Sie haben keinen anderen positiven Effekt für einen höheren PIP ableiten können aus den Daten. Wir haben das mal im Tierexperiment sowas verglichen, das ist jetzt submitted fürs Critical Care. Da ist es eigentlich darum gegangen, Elektroimpedanztomographie titrierten PIP zu untersuchen. ARDS-Network-PIP, also diese Tabelle, versus diesen Open-Lung-Approach, der ja im Wesentlichen untersucht wurde in dieser Studie. Und das ist das SPECT-Mapping. Das ist Ventilations-Perfusions-Imaging. Rot ist Shunt, grün ist 1:1, blau ist Totraumventilation. Wenn Sie hier Atelektasen haben, die Sie nicht rekrutieren können, dann führen eben auch kleine Titalvolumen durchaus zu einer Totraumventilation. Wenn Sie jetzt einen Home-PEEP anwenden und daraufhin auch ein Titalvolumen, dann haben Sie auch eine kräftige Totraumventilation über dehnte Lungenareale. Möglicherweise ist das eine der Erklärungen, die man anwenden kann, um den negativen Outcome dieser Studie zu erklären. Was wird in der Praxis gemacht? Da wird zwischen 5 und 10 fits all gemacht, also egal ob die 30% oder 100% haben. So sollte es aussehen, das ist die Niedrig-PIP-Tabelle, das ist die Hoch-PIP-Tabelle und da sehen Sie, dass wir insbesondere bei den Patienten mit einem FiO2-Bedarf von über 70 deutliche Abweichungen haben. Es traut sich kaum einer, dann auch die höheren PIP-Werte anzuwenden. Dann ist immer die Frage, warum macht man das nicht? Und ein Grund ist sicherlich, weil man das ARDS gar nicht erkannt hat. Da sehen Sie schon, dass deutliche Unterschiede sind. Die sind zwar im Mittel gering, aber für einzelne Patienten durchaus bedeutsam zwischen dem Patienten, wo das ARDS erkannt worden ist, beziehungsweise wo man das ARDS im gesamten Verlauf nicht erkannt hat und das auch nie in der Akte auffindbar war. Das heißt, das Erste, was man eigentlich beibringen muss, ist jüngeren Kollegen, wie erkenne ich ein ARDS? Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, und hier ist das Problem von solchen großen Studien, die Hämodynamik, die hämodynamischen Probleme, die jeder kennt, wenn man höhere PIP oder Beatmungsdrücke anwendet, die sind ja nie Thema gewesen. Das heißt, man hat fokussiert auf die rekrutierte offene Lunge. Das ist ja schön, aber man muss ja das immer wieder priorisieren. Kann ich mir das leisten oder nicht? Und das ist aus der Arbeit 1975, New England Journal of Medicine, Peter Suter, Best PIP, der gesagt hat, naja, man muss das schon so titrieren, dass ich einen adäquaten Cardiac Output habe, denn das Entscheidende ist ja, dass ich den Sauerstoff nicht nur durch die Lunge ins Blut, sondern auch zu den Organen bekomme, nämlich die DO2 ist ganz entscheidend. Und jetzt nochmal, was wird in der Praxis gemacht? Bei ARDS habe ich es Ihnen gezeigt. Hier bei Patienten, die auf Intensivstationen beatmet worden sind, entweder ohne oder mit Risiko ein ARDS zu entwickeln. Die hatten keines, ja. Hier ist 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht immer, ja. Hier ist der Piepwert, teilweise sehr hohe Piepwerte von 18 bis 20. Da fragt man sich auch, die haben kein ARDS, aber ein 20er Piep. Hier die Atemfrequenz, ja, Spitzenwerte von 50 pro Minute. Denkt man sich auch. Hier ist die Grenze von 30 cm Plateaudruck. Das wird weitgehend eingehalten, aber selbst bei Patienten ohne ARDS werden Driving Pressures von 20 bis 30 offensichtlich in der Praxis angewandt. Wir haben schon gesagt, es gibt immer Gründe abzuweichen, aber wenn Sie die Punkte ansehen, wird sehr oft von der echten Realität abgewichen. Und wenn Sie sich das bei postoperativen Patienten ansehen, dann fällt es mir noch schwerer, das zu begründen. Also warum man einem postoperativen Patienten mit 18 bis 20 Milliliter pro Kilogramm beatmen muss, entzieht sich meiner Kenntnis, ja. Warum die dann auch bis zu 20er Piep appliziert bekommen, 20er Driving Pressures. Gut, wie gesagt, es gibt im Einzelfall immer Begründungen, aber wenn Sie sich die Punkte ansehen, die Masse der Punkte, dann weicht man offensichtlich sehr oft von den Empfehlungen oder der Regel ab. Persönlich glaube ich, dass Grenzen sinnvoll sind. Das, was Ihnen diese Leitlinien vorgeben, das ist nicht das absolut Strikte, aber das ist der Korridor, in dem man sich bewegen kann und auch soll. Wenn Sie Skifahren gehen, haben Sie auch immer die Pisten. Sie haben da unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Es macht Spaß natürlich im Gelände Ski zu fahren. Es ist nicht so, dass das immer so ist, dass man da nicht lebend unten ankommt. Aber abhängig von den Gefahrenlagen, Lawinenwarnstufen, bei Lawinenstufe 5 würden Sie nicht unbedingt ins Gelände gehen. Da würden Sie sich schon überlegen, wo fahre ich wann, wie hin. Und vielleicht sollten Sie das auch in etwa übertragen auf Ihren Patienten mitnehmen. Diese Leitlinien sind nicht etwas, wovon man nie abweichen darf. Aber so, was die Studien hergeben, dass praktisch kontinuierlich abgewichen wird, dafür gibt es keine Evidenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.